ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Und ich bin heute der Gastgeber. Gastgeber, weil ich einen Gast mit dabei habe für unsere neue Folge. Ich darf mich freuen, Richard zu begrüßen. Richard war schon mal hier, Richard Paddy. Der hat einen Podcast mit meiner Kollegin Saskia damals aufgenommen, hat da aus einem Kundenprojekt erzählt und gesagt, wie das denn so ist, mit der Arbeit zusammenzuarbeiten. Und ich bin froh, dass er nochmal wieder hierher gekommen ist, selbst nach dem Podcast. Aber er hat heute ein neues Thema dabei, das wir gerne einmal zu zweit beleuchten wollten. Er hat nämlich ein Paper veröffentlicht in seiner neuen Rolle als Group CISO bei der ProAlpha. Und hat sich dann mit dem Thema Gefährdung durch KI für bestehende ISMS-Frameworks auseinandergesetzt und hat das Ganze mal en Detail unter die Lupe genommen und ist dann mit verschiedenen und interessanten Findings auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe hier mal ein Thema, wollen wir dazu mal irgendwie sprechen, aber stell dich nochmal gerne kurz selber vor, Richard.
Ja, vielen Dank, Nick. Ja, mein Name ist Richard Paddy, ich bin, wie du schon eingangs gesagt hast, Group CISO der ProAlpha-Gruppe. Ich betreibe ein gruppenweites ISMS nach ISO 27001.
Natürlich, wie sich das so
wie sich das gehört.
Etabliert hat.
Genau, wir sind auch erfolgreich zertifiziert, logischerweise. Tatsächlich auch ohne Findings, ohne Nebenabweichung. Das heißt, wir nehmen dieses Thema als Unternehmen sehr, sehr ernst. Mhm. Nicht zuletzt, weil wir natürlich auch die Produkte, die wir entwickeln, auch unseren Cloud-Kunden und auch On-Prem-Kunden zur Verfügung stellen, die aus völlig unterschiedlichen Branchen kommen und natürlich auch ihre eigenen Sicherheitsanforderungen, Vorstellungen natürlich auch haben. Und dem kommen wir dann auch entgegen und bedienen natürlich diese vollumfänglich.
Ja. Sehr schön. Ja, ich bin froh, dass du den Weg hierher gefunden hast und ich bin ganz gespannt, mit dir über das Thema zu sprechen, das du da mitgebracht hast. Also du hast ein Paper veröffentlicht, wo es eben darum geht, inwiefern KI auch für bestehende Controls aus beispielsweise der ISO-Norm eine Gefahr darstellen kann. Und traditionell vertreten wir ja alle, ich denke du auch, die Meinung, dass wenn man ein ISMS einführt und das zertifizieren lässt, egal nach welchem Standard, ob es jetzt TISAX ist oder ob es jetzt der Normkatalog ist, dass man damit ein gewisses Grundgerüst an Sicherheit herstellen kann. Und das ist auch bei den meisten KMUs und Organisationen generell die Meinung, dass es dann heißt, okay, ich habe ein ISMS, ich habe meine Hausaufgaben erstmal an der Stelle gemacht. Und dieser Gedanke oder dieses Sicherheitsgefühl wird jetzt mit den Thesen aus deinem Paper so ein bisschen in Frage gestellt, ne? Weil du da eine Verdichtung von verschiedenen Faktoren wahrgenommen hast, die dann durch die KI genutzt werden können, die ein klassisches ISMS, ne, händische Bedienung, viel Dokumentation, Prozesse, die an Personen hängen, die das so ein bisschen in Frage stellen können. Und die Entscheider fühlen sich nach wie vor mit einem solchen zertifizierten ISMS sicher. Sie unterliegen auch dem Druck dieser Anforderungen, ne? Also die meisten Unternehmen bauen ja kein ISMS auf, weil sie das aus freien Stücken möchten, weil sie da irgendwie besonders motiviert sind, sondern weil die Anforderungen von außen kommen. Jetzt zuletzt über NIS 2, ne, wo wir in Deutschland unterwegs sind. TISAX, wenn ich Zulieferer sein möchte, dann muss ich da ein Label haben und auch ein ISMS aufbauen. Oder ich bin aus irgendwelchen Kundenanforderungen getrieben, ISMS aufzubauen. Und ja, das Thema kommt eher von außen auf die Organisation zu und nicht von innen. So, und wie das meistens mit so Sachen ist, zu denen man gezwungen wird, die macht man vielleicht mit nicht ganz so viel Herzblut, wie man das machen würde, wenn man da intrinsisch motiviert wäre. Und das ist eben auch das, was ich so im Alltag ein bisschen und auch die Kollegen mitbekommen. Viele sind da gehetzt an der Stelle so und sind da dieser Zertifizierungspflicht einfach unterlegen. Und deswegen ist da der starke Fokus drauf, dass ein Audit eher auf eine Auditierfähigkeit getrimmt wird. Mhm. Habe ich die Dokumente, habe ich die Rollen benannt, habe ich die Personen alle dabei, anstatt auf, wie in deinem Paper der Fokus gelegt wird, die operative IT-Sicherheit dann auch irgendwo, ne? Das wäre so meine erste reißerische Aufmacherfrage an dich. Wenn ich ein ISMS habe, so wie ihr bei der ProAlpha, bin ich dann eigentlich nur gut dokumentiert oder bin ich dann auch wirklich sicher?
Ja, die Wahrheit liegt natürlich wie immer in der tatsächlichen Umsetzung.
Kommt drauf an, ne?
Genau. Ich antworte jetzt mal wie ein Anwalt. Das kommt drauf an, ja. Das ist tatsächlich so. Also vielleicht darf man das auch nicht miteinander vermischen. Also erstens ist die Dokumentation, und wenn sie gut dokumentiert ist, ist schon mal die halbe Miete und ist auch zwingend erforderlich für ein gutes ISMS und für eine gute operative Sicherheit letzten Endes am Ende, die tatsächlich auch nach Prozessen auch funktioniert. Wenn man das schon mal hat, ist man auf jeden Fall, ich sag mal, vorsichtig auf der sicheren Seite oder sagen wir eher auf einem guten Weg, ja, Richtung vollkommenes ISMS. Das bedarf aber natürlich einer kontinuierlichen Anpassung und Aktualisierung logischerweise.
Ja. Und die Anpassungsbedarfe ergeben sich natürlich aufgrund von Änderungen in der Außenwelt, wie es dann auch beim Risikomanagement eben die Anforderung ist. Die Welt dreht sich weiter, jetzt muss ich mein Risiko mal neu bewerten, weil einfach die Gegebenheiten sich verändert haben. So. Und da bist du dann dieses Jahr auf einen Blogpost gestoßen,
genau.
Und hast dann darauf aufgesetzt und ein Paper formuliert. Vielleicht kannst du nochmal umreißen, worum es da geht, wie du darauf gekommen bist überhaupt, also was der Stein des Anstoßes war, um dich da so reinzuknien, und hol uns da gerne mal ab.
Ja, okay. Also ich glaube, viele haben es ja inzwischen mitbekommen, dass namhafter KI-Hersteller am 6. April eine Preview von ihrem neuesten KI-Modell halt eben vorgestellt hat und entsprechend die Funktionsumfänge und die Möglichkeiten, die es mit sich bringt. Und das ist jetzt kein Security-Hersteller, sondern halt wirklich nur ein KI-Hersteller, aber dieses neue KI-Modell kann auch Sicherheit umgehen.
Ich wollte gerade meinen, also wäre schön, wenn es Sicherheit könnte, kann es bestimmt auch, ne? Aber es wird anders genutzt.
Und die fundamentale Änderung in der Sicherheitsgeschichte aufgrund der neuen Erkenntnisse, was dieses KI-Modell kann, liegt nämlich darin, dass es zum Unterschied zu vorangegangenen KI-Modellen Schwachstellen nicht nur zigfach besser und schneller erkennen kann, auch solche, die die Hersteller selbst gar nicht kennen oder auch kannten bislang, sondern auch in der Lage jetzt ist, vollkommen autonom eine ganze Exploit-Chain zu bauen.
Also eine Verkettung.
Eine Verkettung, ja. Genau, wie man diese einzelnen Schwachstellen halt eben ausnutzen kann. Und das in einer Geschwindigkeit, die es vorher auch noch nie bislang gab in der ganzen Sicherheitsgeschichte. Und das halt, wir sprechen jetzt ja wirklich von Stunden, etwa 20 Stunden, je nachdem, wie komplex die Schwachstelle ist, auch vielleicht nur 10 Stunden. Und das wurde vorgestellt, was mich dann auch zugleich erschütterte, weil mir sofort 1000 Gedanken kamen, wenn das jetzt vollkommen autonom läuft.
Ja.
Und an dieser Stelle sollten wir vielleicht einmal kurz mal erwähnen, wir sprechen jetzt nicht über chatbasierte KI-Modelle, so wie ChatGPT,
ja,
es gibt nur Text,
kennt aus der Anwendung.
Sondern wir sprechen von Gen AI, also vollautomatisierte Bots, also KI-Bots, die etwas für mich vollautonom ausführen und machen können halt, ja. Also auch das ist halt eben ein Novum, was es halt ja vorher nicht gab, ja. Und dieses neue KI-Modell, was vorgestellt worden ist, ist tatsächlich auch das erste KI-Modell, was komplett alle neuen Sicherheitsstufen in einem virtuellen Sicherheitstest, was offiziell von einem englischen Institut angewendet wird für KI-Forschung in der Sicherheit, vollkommen geschafft hat, also komplett alleine. Das hat vorher kein anderes Modell geschafft. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter spinnt und sich vorstellt, Angreifer bekommen den Zugriff oder Zugang, ganz normal, alle weltweit bekommen Zugang zu solchen KI-Modellen. Welche Auswirkungen hat das denn tatsächlich auf die Informationssicherheit? Das war der erste Gedanke, den ich mir gestellt habe. Und das war der Auslöser halt entsprechend halt diese Analyse anzustoßen, und das Ergebnis mündet dann entsprechend in diesem Paper.
Okay. Und in dieser Analyse hast du verschiedene Frameworks genommen und die quasi gegen diese Fähigkeiten von der Gen AI gehalten, oder wie bist du da vorgegangen?
Das war jetzt ja der Ansatz. Also ich habe überlegt, was genau analysierst du denn jetzt? Ja, und mein erster Gedanke war jetzt natürlich mein rein internes ISMS, die Controls, die ich bei uns in der Gruppe umgesetzt habe. Und dann habe ich aber gedacht, die Welt ist noch nicht bereit für diese Bedrohungslage. Ich mache es öffentlich, ich formuliere das anders. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, die ISO 27002 zu nehmen.
Ja, okay.
Das,
ja.
Das ist tatsächlich dann, also der Annex A der ISO 27001. Und das ist ja der Best Practice formuliert. So. Und ich denke mal, genau, so für jeden Control gibt es dann ja Best Practices Anleitungen in dieser ISO 27002. Und ich denke mal, dass halt eben weltweit betrachtet eher die meisten Unternehmen sich daran orientieren, zumindest mal. Und genau diesen Best Practice habe ich dann analysiert. Den habe ich auch letzten Endes ja auch in meinem ISMS umgesetzt. Das heißt also, zwei Fliegen mit einer Klatsche.
Ja, klar. Das ist erstmal gut für euch, ne, weil du dann die Probe bei euch direkt durchgeführt hast. Und ja, dann teilst du natürlich die Ergebnisse auch gerne. Das ist sehr lobenswert auf jeden Fall.
Genau. So, die Analyse hat dann jetzt auch ergeben, dass etwa 40-44% der Controls degradiert sind in ihrer Wirksamkeit. Also der Best Practice, der ursprünglich mal galt, ist degradiert. Also das heißt tatsächlich in der Wirksamkeit geschwächt. Na, und 4 Controls haben ihre Wirksamkeit eigentlich gänzlich verloren.
Okay.
Ja.
Aufgrund dieser Verkettungsmöglichkeit, aufgrund der kürzeren Zeit, die bleibt für eben eine menschliche Betrachtung oder sowas, ne? Wenn ich dann überlege, ich habe hier eine Schwachstelle, wie gehe ich damit um? Da muss ich den fragen, der das Serversystem bedient, der ist Montag wieder da. Das sind ja klassischerweise so Bedienketten in kleinen mittelständischen Unternehmen, ne? Und aufgrund dieser zeitlichen Knappheit, die dann von der KI ausgenutzt werden kann, sagst du, folgende Controls wirken nicht mehr und gibst da so einen richtigen Katalog mit an die Hand. Folgende Controls sind quasi komplett unwirksam geworden aufgrund dieser neuen Bedrohung. Andere sind teilweise wirksam, das hast du mit Reibung beschrieben. Das heißt, ich habe keinen Schutzwall mehr, sondern ich reibe mich quasi an der Wand zum Ziel durch. So,
ja,
ne?
Also im besten Fall ist dieser Control nur noch eine leichte Reibung für den Angreifer und es ist kein echtes Hindernis mehr. Also keine Wirksamkeit halt eben so schwach, dass es eigentlich ersetzt werden muss, dieser Control. Ja.
Dann lass uns gerne mal auf ein, zwei Beispiele ja nochmal eingehen. Da können wir vielleicht nochmal kurz drauf gucken, was denn so die klassischen Controls sind, die jetzt komplett unwirksam geworden sind. Und ich glaube, wenn wir jetzt für das Gespräch würde ich noch ein bisschen bei der ISO-Norm bleiben, weil ich denke, das adressiert gerade das weiteste Publikum. Da sind wir bei der 525, da geht es um die Beurteilung und Entscheidung über eben Informationssicherheitsereignisse. Ne? Mhm. Irgendwas wird gemeldet, irgendwo kommt ein Ticket rein, im Monitoring schlägt was an. Und ich habe hier ein Ereignis, das ich dann erstmal beurteilen muss. Und dann kann ich danach sagen, ist es ein Incident, ist es kein Incident, muss ich als Sicherheitsvorfall hier die nächsten Schritte einleiten. Da sagst du, das ist eines der Controls, die so gar nicht mehr wirksam sind.
Ja, tatsächlich, ja. Na, also auch auch wenn man ein Security Operations Center betreibt fürs Monitoring, was halt, ich sag mal, auch erstmal, man muss sich das erstmal leisten können als Unternehmen, auch wollen.
Klar.
Und plötzlich ist dieser Control quasi unwirksam. Dazu muss man natürlich jetzt verstehen, dass die Fähigkeiten dieser neuen KI-Modelle den Angriff oder die Angriffskette in Mikroschritte unterteilen können, so dass halt jeder einzelne Mikroschritt für sich allein betrachtet policy-konform ist. Das heißt also, mein SOC ist dann halt erstmal auch, der kann es gar nicht detektieren. Und das andere, also das ist die Detektionsfähigkeit und das andere ist nämlich die Reaktionsfähigkeit. Das heißt also, diese KI-Modelle, die arbeiten natürlich mit einer maschinellen Geschwindigkeit. Mhm. Ja. Und Gap-to-Patch-Fenster, das heißt also, ich habe einen technischen Gap, bis ich das gepatcht habe, also der gewöhnliche interne Prozess, ja, im besten Fall irgendwie, wenn es hochkritisch ist, 24 bis 72 Stunden. Wenn man das als Unternehmen, je nach System, je nach Unternehmen, ja, einige brauchen Wochen. So sieht die Realität nun mal halt eben aus.
Und da stellt die Norm ja auch noch Beinchen, weil die Norm möchte ja, du hast einen Patch, ja, dann teste diesen Patch erstmal, ne?
Ja.
Und ja, dann mache ich mir Gedanken, wie teste ich, welche Testkriterien habe ich für dieses spezielle System.
Ja.
Ne? Dann möchte die Norm das eine,
genau.
Aber im Prinzip müsste das andere befeuert werden, nämlich die Schnelligkeit an der Stelle.
Genau. So, und das ist jetzt komplett kollabiert, kann man sagen. Der gewöhnliche ISO-Prozess, so wie du den gerade beschrieben hast, so wie wir den jetzt auch im Unternehmen tatsächlich auch haben, ja, also wir spielen nicht einfach so im Produktivsystem irgendwelche Patches ein, die vorher nicht getestet worden sind. Das ist logisch, ja. Aber tatsächlich durch den Zeitfaktor auf der Angreiferseite, der kann jetzt innerhalb von 20 Stunden einen kompletten, voll funktionsfähigen Exploit bauen, ja. Mhm. Und diesen auch erfolgreich einsetzen gegen alle Devices, die irgendwie ins Internet bei dir stehen, also Kommunikationsserver, API-Schnittstellen, alles, vielleicht alles, was im Datacenter ist, auch wenn es nicht dein eigenes Datacenter ist. Also die Umfänge sind ja groß an Assets, die jetzt irgendwie ins Internet stehen und kommunizieren müssen, logischerweise. Mhm. Und zu all diesen Assets, zu all diesen Umfängen gibt es ja nun mal diesen einen Patch-Prozess.
Ja.
Und aufgrund des, ja, der Zeitachse, die der Angreifer jetzt auf seiner Seite halt eben hat mit diesen Fähigkeiten und Möglichkeiten, ist das kollabiert. Ja.
Nicht, dass die Arbeit nicht sonst schon hektisch genug wäre. Jetzt wird sie vielleicht noch hektischer im Patch-Management. Ne? Ich weiß, wir haben jetzt gerade angefangen zu sprechen über Informationssicherheitsereignisse und Beurteilung, aber Patch-Management, das 8-8er-Control ist natürlich direkt das, was da mit reinspielt, was du gerade angeführt hast. Ne? Und wenn du jetzt über Internetanbindung oder Internet generell sprichst, hast du auch nochmal den Webfilter moniert mit dem Control 8-23 dazu, dass dieses Control auch mindestens mal Reibungen hat und keinen wirklichen Schutz mehr darstellt. Ne? Klassischerweise habe ich ja als Unternehmen, kaufe ich mir meistens auch einen Service ein und sage, hey, bitte spiel mir eine Liste von Domains rein, die bösartig sind, weil sie ja auf irgendwelche bösen Server mich weiterverleiten wollen oder sowas oder wo bestimmte Inhalte drin sind, die ich per Unternehmenspolicy auf meinen Geräten nicht haben möchte. Das ist ja klassischerweise der Dienst so, ne? Mhm. Und auch da sagst du, das kann kein wirksamer Schutz zurzeit mehr sein, wenn ich weiß, dass die Gen AI da besser gegenstellen kann oder besser nachschärfen kann auf der Angreiferseite eben.
Genau, auf der Angreiferseite ja wiederum halt, ne? Also die Möglichkeiten sind entsprechend unbegrenzt in maschineller Geschwindigkeit, ja. Das muss man sich jetzt einfach immer vor die Augen halten, wenn man seine eigenen Controls betrachtet und sagt, ja, okay, wenn das jetzt überhaupt gar kein Mensch mehr ausführt, sondern halt eben eine Maschine. Mhm. Er hat das technische Know-how. Also diese Maschine hat definitiv das technische Know-how. Und die Geschwindigkeit. Und es ist unermüdlich. Uhrzeit spielt keine Rolle. Das Interesse spielt keine Rolle. Mhm. Das muss man einfach sich bei der Bewertung erneut immer wieder mal vor die Augen führen. Und so ist es halt auch im Paper halt eben auch festgehalten, halt, ne? Also so beschrieben, das sind halt eben, die Ausgangslage ist halt nämlich so und das
Ich glaube, den konkreten Punkt hattest du dann auch so aufgemacht, das geht dann auch wieder in Richtung SOC, SIEM, SZA für jetzt oder Systeme zur Angriffserkennung für Kritisbetreiber, dass diese Webseiten nicht mehr über diese Listen gepflegt werden, sondern im Prinzip müsste man auf die Webseiten, die man versucht zu bannen, müsste man draufschauen und anhand des Verhaltens dieser Website mit der Interaktion des Nutzers daraufgehend oder darauf abzielend halt eine Entscheidung zu treffen. So. Und das ist ja völlig neuer, also ein völlig neuer Mechanismus, anstatt zu sagen, ich habe hier eine Liste und die spiele ich bei mir ein und die sind deswegen geblockt. Ich müsste ja im Prinzip jede Website erstmal durch so einen Filter laufen lassen und sagen, hey, was macht die? Wie verhält die sich?
Genau, und das heißt, dass die Funktionsweise der herkömmlichen Webfilterung ja auch nicht mehr
so, wie sie nach Best Practice dann eben
jetzt aktuell noch funktioniert, ja, aber jetzt in den kommenden 12, 24 Monaten, wenn dann halt eben auch andere Hersteller mit solchen KI-Modellen auf den Markt kommen und das vielleicht erstmal noch nicht zurückhalten, sondern halt vielleicht einen Marktvorteil halt eben sehen, wenn die als Erster publizieren.
Ja.
Völlig egal, was dann halt eben mit der Sicherheitswelt halt eben passiert. Damit muss man halt entsprechend rechnen und das wird definitiv passieren. Also die Unternehmen werden es publizieren und wir wiederum halt als Sicherheitstreiber müssen uns entsprechend bewaffnen, sage ich jetzt mal, mit solchen Möglichkeiten. Ja.
Ich glaube, das ist auch eine deiner Thesen oder einer deiner zentralen Punkte in dem Paper, dass ja sowas wie ein SOC, also Security Operations Center, und deren Triage, also was ist absolut dringend behandlungswert, was kann man vielleicht erstmal auf Seite legen und was ist grün, dass eben auch das Schwachstellenmanagement, was wir gerade angesprochen hatten, dass das einfach als Säule der operativen Informationssicherheit dieser Anforderungen nicht mehr so gut standhält. Ne? Das ist, glaube ich, einer der Erkennmomente aus dem Paper Ready auch.
Das war eine Kennerkenntnis ja für mich selbst auch, weil wir haben ja Security Operations Center und wir haben auch mehrere Sicherheitsdienstleister und also wir sind recht gut aufgestellt. Mhm. Allerdings all das, was man hat oder vielleicht auch noch nicht hat und jetzt aufgrund dieser neuen Bedrohungslage jetzt mal gedenkt zu besorgen, sollte auf jeden Fall auch mit der Geschwindigkeit, mit dieser, wir sagen mal Capabilities, mit dieser Fähigkeit, wie die Angreifer es auch halt eben haben werden, auch dann entsprechend selber nutzen. Das heißt also, die Tools, die man sich besorgt oder den Service, den man sich besorgt, der muss im Hintergrund auch mit solchen Tools, auch mit solcher KI halt eben arbeiten, ja. Und das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung, weil es bringt ja absolut gar nichts, ich sag mal, ein Rennen anzutreten mit einem Twingo und um dich herum fahren alle mit deinem Porsche.
Ja, ja. Das kommt die Strecke auch drauf an.
Also wenn man das so mal sinnbildlich halt eben mal betrachtet, genauso, ne? Und das ist es halt eben, ja, auch die Unternehmen, die jetzt glauben, ich habe ja ein Security Operations Center, da kann jetzt auch gar nichts mehr passieren, wir sind eher auf der sicheren Seite. Mhm. Da sollte man natürlich genau hinterfragen, ja, welche Fähigkeiten haben dann noch diese Tools, ja. Also mit prähistorischen Tools zu arbeiten, bringt dich dann auch in dem Sinn auch nicht weiter. Ist dann halt wieder rausgeschmissenes Geld und kein wirklicher operativer technischer Sicherheitswert an dieser Stelle. Leider, ja, also jetzt noch gut, mit der Publikation dann auf jeden Fall nicht mehr. Ja, also so schnell wirst du überholt.
Aber ganz über Bord schmeißen möchtest du das Bestehende ja auch nicht. Also wir wollen jetzt ja nicht allzu viel Sorge schüren bei den betroffenen Unternehmen oder den KMUs, die schon denken, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Da habe ich ja gar keine Chance mehr. Das wollen wir nicht machen. Wir haben ja auch, oder du hast besser rausgearbeitet, dass die Methodik, die jetzt auch in der 27005 für Risikomanagement, ne, und die du dann über die 27001 anwendest, die Methodik kann bestehen bleiben. Es müssen nur eben weitere Parameter in die Gleichung mit einbezogen werden. Ne?
Genau. Du hast vollkommen recht. Also zuerst zu der ersten Aussage, ja, also die bestehenden Maßnahmen sollten definitiv nicht jetzt irgendwie über Bord geworfen werden, sondern das ist jetzt erstmal ja ein Basisschutz, den man ja hat. Ja? Mhm. Also nicht alle Controls sind ja völlig wirkungslos.
Das zum Beispiel haben wir Personalcontrols. Ne?
Genau.
Ich glaube, da hast du einen großen Ausschluss. Personalcontrols, die sind ja relativ.
Genau, das ist ja alles solide Basis. Ne? Alles, was Kryptografie beispielsweise ist, ja, oder sichere Authentifizierung, wenn man KeyPass einsetzt, dann ist da auch diese KI gegen KeyPass Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, erstmal ausgehebelt. So, das ist ja die solide Basis. Das bedeutet, die Maßnahmen, die ich in meinem Paper halt eben beschreibe, sind nochmal zusätzlich zu betrachten und die könnten Ideen liefern. Also, jedes ESMS ist ja individuell definitiv. Mhm. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Ansprüche und wird von unterschiedlichen Aspekten auch getrieben, weshalb man Sicherheit macht. Und deshalb ist sowieso jeder Control dann individuell nochmal zu bewerten. Aber dieses Paper liefert halt eben erstens, ja, welcher Control, die Begründung weshalb, was ja schon für die eigene Risikoanalyse extrem hilfreich ist. Und gibt auch, sage ich mal, Beispiele aus anderen Standards. Und das ist nämlich jetzt der Clou an der ganzen Sache. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Maßnahmen erfunden, so aus dem Bauchgefühl, das könnte helfen, sondern ich habe andere Sicherheitsstandards genommen. NIST, Cyber Resilience Act, NIST 2, was wird denn da eigentlich gefordert? Mhm. Und habe dann halt eben kompensierende Maßnahmen gesucht, die jetzt quasi zusätzlich nochmal aufgebaut werden. BSI-5-Katalog von 2026.
Ja. Stimmt, der ist zum Glück schon neu.
Ja, der ist zum Glück schon neu und spielt auch eine große Rolle.
Ja.
Was ja wiederum bedeutet halt ja für Unternehmen, also es spielt ja dann ja alles zusammen. Unternehmen, die vielleicht eine Cloud-Infrastruktur betreiben, die C5 testiert ist, müssen jetzt nicht plötzlich irgendwelche ganz andere Maßnahmen suchen, sondern sagen, ey, guck mal, wir haben das tatsächlich schon, Gott sei Dank, wir haben nochmal Glück gehabt, ja. Und das ist halt eben wichtig, ne? Oder Unternehmen, die Produkte herstellen mit Netzwerkanbindung, Cyber Resilience Act, die müssen dann jetzt auch plötzlich nicht irgendwas komplett Neues ESMS erfinden, sondern da sind kompensierende Maßnahmen entsprechend aus diesen Werken, die, ich sag mal, KI-resistent sein sollen zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt.
Auf jeden Fall erstmal mehr Resistenz haben als ein Framework alleine. Genau, also dann
zusätzliche Maßnahmen, so ist das halt eben zu betrachten.
Genau, dann wäre es jetzt quasi, ich glaube, ja, kann ich vorwegnehmen, ist auch eine zentrale These bei dir aus dem Paper. Du hast die Controls aufgemacht, inzwischen in verschiedenen Klassen, standfest, nicht standfest, Reibung hatten wir gerade thematisiert oder obsolet. Und bist dann mit ergänzenden Härtungscontrols rausgegangen, die sich eben an diesen verschiedenen Standards orientieren. So, und dann wäre quasi die These von dir oder die Aufforderung auch, schaut in die SOA. Alles, was jetzt grün ist bei euch gerade im Statement of Applicability,
ja,
ist zum Zeitpunkt jetzt vielleicht nicht mehr ganz so grün. Bewertet das neu, ne, mit den Zeiten, die wir dann gerade thematisiert hatten und den Fähigkeiten, die jetzt von außen auf den ISMS einwirken können. Und dann überlegt euch, ob ihr diese Zusatzcontrols mit auf euer ISMS draufgeben möchtet. So, das ist ja wunderbar möglich in einem ISMS nach ISO-Standard. Da kann ich auch noch neben dem Annex, den ich bediene, kann ich ja noch eigene Controls dazu formulieren. Die kann ich da ja eingliedern. Da hast du, glaube ich, sogar die Brücke geschlagen, ne, wo dann bestimmte Controls ergänzt werden mit einem dieser Härtungscontrols, dass man dann da wirklich andocken kann und sagen kann, und hier gehe ich einen Schritt weiter, als die Norm es jetzt verlangt von mir, denn die ist ja auch von 2022. Die wird dieses Paper von dir oder den Blogpost von dem Anbieter dieser Gen AI noch nicht auf dem Schirm gehabt haben. In Zukunft gucken können sie auch noch nicht, ne?
Genau.
Schön, ja.
Also die Neubewertung der SOA ergibt sich eigentlich aus der Notwendigkeit, dass wir betrachten ja immer in der ISO, also wir, nach der Methodik der ISO 27005 die Eintrittswahrscheinlichkeiten, Schadensausmaß, ja. Und Schadensausmaß bleibt ja im Wesentlichen ja gleich, gerade wenn man über Kronjuwelen spricht, na, wenn da was passiert, dann habe ich natürlich einen maximalen Schadensausmaß als Unternehmen. Aber die Eintrittswahrscheinlichkeit, so, wenn man das jetzt mal ein bisschen mal aufdröselt und früher hat man dann gesagt, na ja, okay, was sind dann so die technischen Skills des Angreifers, ja? Was ist dann die Motivation des Angreifers? Wie ist die finanzielle Lage des Angreifers? Ne?
Also, fällt viel weg gerade, ne?
Genau. All diese Punkte, all diese Kriterien, die die Wahrscheinlichkeit eigentlich bestimmt haben, die sind ja jetzt ja auch quasi kollabiert. Weil ich brauche keinerlei IT-Kenntnisse. Das hat man jetzt nochmal gesehen,
wenn man
das
bestätigt
bekommen offiziell, genau. Es kostet weniger als 50 Euro. Taschengeldniveau, ja. Die Motivation ist auch völlig egal. Das kann ja jemand just for fun machen. Einfach ein Script-Kiddie wird jetzt plötzlich auch ein
der
Hacker.
Der Gießkanne, ja, genau.
Ja, genau, ja. Oder
mehr raussuchen in irgendwelchen sozialen Medien als interessantes Ziel, sondern Gießkanne und mal gucken, was hängen bleibt.
Und vor allem der Zeitfaktor. Ne? Wie lange bräuchte denn der Angreifer jetzt, um durch meine Sicherheitsstandards harte Barrieren durchzukommen? Der ist jetzt ja auch quasi ja kollabiert halt, ne? Maschinelle Geschwindigkeit.
Ja.
Und das ist halt eben die Wahrscheinlichkeit. Das macht es erforderlich, dass man seine Statement of Applicability entsprechend nochmal neu bewertet.
Ja.
Und da vielleicht auch Maßnahmen, die man jetzt organisatorisch und technisch auch schon bereits umgesetzt hat, die sich jetzt im Risiko-Akzeptanzniveau auch befinden, vielleicht dann aufgrund der Neubewertung, Neubetrachtung dann doch nicht mehr sicher sind. Das heißt also, mein zwingender Rat wäre definitiv jetzt schon mal von weg, die SOA nochmal komplett durchzugehen, ja, und nochmal unter diesen neuen Aspekten nochmal neu zu betrachten.
Und ich denke, da ist es auch sinnvoll, du hast den Katalog ja in deinem Paper mit drin, dass man das dann quasi nochmal dagegen legt. Und ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen jetzt nicht sagen, ich arbeite nochmal alles durch, aber dann kann man auch priorisiert, ne, aufgrund deiner Cluster kann man auch nochmal reingehen, ne, und dann sagen, okay, ich gucke auf jeden Fall die roten Controls an, ne. Das wäre jetzt wahrscheinlich die Mindestanforderung, wenn man ehrlich ist.
Also ich sag mal, Unternehmen, die jetzt irgendwie Kunden aus dem Finanzsektor haben, DORA.
Ja, gut.
Ja, dann konzentriert man sich natürlich auf die EKT-Controls, was da interessant ist, halt, ne, diese ganze Supply Chain.
Wichtiger Punkt, das soll jetzt nicht alles zu schwarzmalerisch klingen, ne? Wir haben das versucht herauszuarbeiten im Gespräch, dass wir trotzdem ein ISMS jetzt nicht verwerfen sollten oder bestehende Controls nicht über Bord werfen sollten, aber eine Neubetrachtung mit neuem Hintergrundwissen ist dennoch notwendig, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer jetzt sagen, oh Gott, was kommt da auf mich zu, wenn ich jetzt hier irgendwie der IT-Leiter bin oder ich bin irgendwo ISB, Informationssicherheitsbeauftragter und muss mir jetzt darüber Gedanken machen, wie ich meine Infrastruktur, die vielleicht vielleicht auf tönernen Füßen steht, auch noch gegen Gen-AI-Angriffe irgendwie härten kann. Da kann ich schon sehen, wie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen werden. Das Wichtige ist, auch dafür bietet die ISO-Norm oder Informationssicherheitsmanagementsystem, wie es jedes ist, nach einem bestimmten Framework die Möglichkeit, sich auf das zu besinnen, was wirklich schützenswert ist. Du hattest vorhin schon mal die Kronjuwelen wieder mit reingebracht, ne? Und Unternehmen haben natürlich immer die Möglichkeit, sich zu überlegen, wo darf ich nicht angreifbar sein und darauf meine Maßnahmen zu priorisieren, wo kann ich Angriffsfläche reduzieren, ne? Also so ein Gen-AI-Angriff, der muss ja auch irgendwie in ins Unternehmen reinkommen. Ja. Das passiert tendenziell über das Internet, hatten wir jetzt gerade schon so ein bisschen aufgemacht. Ja, wenn ich da Schutz herstelle, indem ich Angriffsfläche minimiere, dann bin ich trotzdem noch gut unterwegs, auch ohne
definitiv
große SOC-Teams, die im Hintergrund arbeiten und 24/7 Arbeit leisten. Ich darf mir aber natürlich auch überlegen als Unternehmen, wessen Fähigkeiten kann ich denn nutzen? Ich habe ja die Möglichkeit auch nach außen zu gehen und zu sagen, ich brauche Hilfe an genau dieser Stelle, weil ich gegen diesen Gen-AI-Angriff nicht mehr gewappnet sein kann. Und also ich krieg's von der Kompetenz nicht her, von der Zeit nicht her.
Ja.
Ich krieg's von den anderen Ressourcen nicht her. Es kostet auch zu viel, wenn ich selbst aufbaue. Dann kann ich immer noch sagen, ich brauche hier an dieser Stelle Hilfe und baue dann eine Lieferantenbeziehung auf, eine Auftragnehmerbeziehung auf und kaufe mir das dann quasi ein. Das ist ja auch ein Handlungsmechanismus, der sich über so ein klassisches ISMS dann ergibt, ne? Ich mache mir die Risiken bewusst und überlege dann, wie ich damit umgehe. So.
Ja, genau. Und das ist mal das Organisatorische, das hast du wunderbar beschrieben. Ich würde das genauso empfehlen, auch so zu verfahren. Und irgendwann kommt man dann ja ins Operative und dann sagt, okay, jetzt möchten wir vielleicht doch mal irgendwie ein Tool besorgen halt, ne? Und also auf die Idee kommt man dann ja unweigerlich, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt einen Schwachstellenscanner für die Geräte, also nach der Landschaftsreduktion, also es ist ja die typische Risikovermeidung, ja, ne, gemäß der ISO 27005, die jetzt plötzlich eine sehr hohe Bedeutung bekommt, ne? Also alles, was wir nicht patchen können, vielleicht in der Zeit oder weil Legacy-System oder sonstiges, ja. Schalten wir ab, also wir nehmen es halt wirklich komplett runter, isolieren das oder sonstiges halt, ne? Also Risikovermeidung bekommt ja einen hohen Stellenwert an für viele Unternehmen plötzlich.
Aber auch das ist ja nicht neu.
Ja, das ist auch nicht neu. Das ist nicht neu, aber vorher hat man jetzt in 98% aller Fälle gefühlt immer gesagt, ja, Risikomitigation, wir machen irgendwelche Maßnahmen halt, ne?
Ja.
Aber jetzt kann man es vielleicht tatsächlich nicht, ne? Also irgendwo hat man seine eigenen Möglichkeiten als Unternehmen halt eben ausgeschöpft.
Genau.
Und ist dann auch erschöpft. Und deswegen sagt man, okay, dann besser runterfahren, Landschaftsreduktion, was genau das, was du schon beschrieben hast. Der andere Punkt ist nämlich der, wir besorgen uns jetzt einen Schwachstellenscanner, das von dem, was halt eben übrig bleibt, der halt eben ganz neue Möglichkeiten mit sich bringt und ganz anders Schwachstellen auffinden kann. Auch viel, viel besser als die herkömmlichen. Das würde ja aber wiederum bedeuten, dass mein Berichtswesen über Schwachstellenmanagement ja die Kadenz und die Menge ja dann auch wiederum explodiert.
Ja, klar.
Und dann stehen wir wieder vor der organisatorischen Herausforderung, wie arbeiten wir das Ganze nämlich ab? Ja? Und dann schließt sich ja wiederum ja der Kreis, ne? Das heißt, auch hier, ja, das ist ein unternehmerisches Risiko, organisatorisches Risiko. Und die entsprechenden Ressourcen müssen dann halt entsprechend vorgeplant werden. Und das kann man wiederum auslagern, dass man sagt, ja, okay, die Menge an Schwachstellen, und zwar kontinuierlich, das ist ja kein einmaliges Vorhaben, sondern immer kontinuierlich halt, ne? Lagern wir aus, das macht jetzt jemand für uns als Dienstleistung oder unsere internen IT-Prozesse müssen dann entsprechend angepasst werden, falls man halt über IT-Personal selber verfügt, dass die dann halt entsprechend eine, ja, ich sag mal, automatisierte Triage schon bekommen und sich darauf nur noch auf das Wesentliche konzentrieren können, was halt wirklich dringend ist, extrem dringend ist und sofort behandelt werden muss.
Ich denke, da wird sich der Markt, also da werden sich die Anbieter auch hinentwickeln, ne? Dass sie dann auch mehr diese möglichen Angriffsszenarien versuchen irgendwie abzufangen oder zu bedenken mit spezifischen Lösungen, die sie dann anbieten können. Also da wird es auch hingehen. Natürlich wird die Verteidigung auch wieder nachziehen, ne? Es bleibt ja immer ein Hase-Igel-Rennen.
Definitiv. Mal die namhaften Hersteller haben ja schon auch Zugang zu diesen KI-Modellen bekommen, ne, aus den genannten Gründen, damit sie halt entsprechend die technische Verteidigungslinie auch hochziehen können und dann auf dem Niveau der Angreifer halt eben auch dann sind, wenn es dann veröffentlicht wird, genau. Aber das ist ja, also ich sag mal, der Markt reagiert und funktioniert alles. Es kommen neue tolle Produkte auf uns zu. Aber jetzt mal sicherheitsverantwortlich am Unternehmen muss ich jetzt überlegen, wer bedient das denn alles bei mir im Unternehmen?
Und wo sollen die wirken?
Wo sollen die wirken, genau. Und das ist ja wiederum der Punkt, ne, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Das bedarf definitiv einer Neubetrachtung, einer Neubewertung.
Mhm.
Und ja, im besten Fall so schnell wie möglich.
Ja, und um das nochmal wieder zu unterstreichen, ein ISMS ist die Basis, um solche Entscheidungen auch mit der Leitungsebene durchzusprechen, aber es ist halt nicht schwarz und weiß, es ist nicht gut und schlecht, es ist nicht eins und null. Und ein ISMS, egal nach welchem Framework ich das aufbaue, sagt ja auch nicht, ich bin unangreifbar oder ich habe den perfekten Schutz. Ein ISMS befähigt Organisationen ja lediglich dazu, alles zu tun und im Auge zu haben, um möglichst gut handlungsfähig zu bleiben. So, und das möchten wir unterstreichen mit eben den Controls, die du da als mögliche Härtungsoption noch mit dazugegeben hast.
Ja.
Das kann man dann erweitern und ja, die hinreichenden oder die Quick Wins, wie man so schön sagt, die haben wir jetzt gerade schon beleuchtet.
Mhm.
Neubewertung, Angriffsflächenreduktion.
Notfallplan aktualisieren, schadet vielleicht auch nicht.
Notfallplan.
Vielleicht auch eine kleine Notfallübung machen halt, ne? Und wenn man das selber noch nie gemacht hat oder vielleicht auch keinen hat, dann halt entsprechend ein professionelles Beratungsunternehmen halt eben engagieren. Leute, die sich halt eben damit auskennen, die sich darauf spezialisiert haben, dann ist man auf jeden Fall schneller und sicherer durch, anstatt irgendwie irgendwelche Experimente jetzt noch zu machen.
Ja, spannend. Spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Ich bin gespannt auch noch, was du für Feedback bekommen wirst auf dein Paper. Wir werden das auf jeden Fall hier mit in die Shownotes mit reinlegen, damit da jeder nochmal drauf zugreifen kann. Du hast das vorhin schon gesagt im Vorgespräch. Du bist auf Reaktionen, Kritik, auf alles sehr gespannt und bist da sehr erpicht drauf, irgendwie eine Rückmeldung zu bekommen.
Definitiv, ja. Also ich sag mal, wenn mehrere Köpfe zusammenarbeiten und ich nehme Kritik immer positiv wahr,
ja,
dann habe ich wirklich einen Grund, etwas nochmal zu verbessern,
ja,
und habe am Ende dann ein besseres Ergebnis. Und das ist der Sinn der Übung.
Genau. Das ist nicht nur im ISMS so, sondern das ist jetzt auch bei dem Projekt so und das ist im Leben so, ne? So kann man dann quasi enden. Ja, hat mich gefreut, dass du den Weg auf dich genommen hast, dass du hier warst, dass wir gemeinsam über deine Ausarbeitung sprechen konnten. Auch an die Hörerschaft natürlich nochmal vielen Dank für die Organisation hier vor Ort. Wenn ihr zu dem Podcast selbst hier noch Anmerkungen hättet, dann könnt ihr uns auch jederzeit kontaktieren. Ihr könnt uns unter podcast@isms-x-plane.de kontaktieren. Und wenn ihr nicht nur zuhören wollt, sondern auch vielleicht mitarbeiten möchtet hier bei uns als Berater im Protect-Bereich, dann könnt ihr euch gerne auch erstmal auf die Website durchklicken oder ihr könnt direkt, wenn die Bewerbung schon parat ist, an bewerber@arbeit.de schicken und dann können wir bestimmt auch in Austausch kommen. In den Shownotes haben wir, wie gesagt, die Informationen zu der heutigen Folge hinterlegt. Wir werden dein Paper mit reingeben und dann kann sich der Nächste dann nochmal reinknien und eine 1.1-Version da für dich rausarbeiten.
Gerne.
Ich hoffe, war okay für dich, Paddy, Richard.
Ja.
Jetzt habe ich dich mit Nachnamen angesprochen. Das tut mir leid. Ich hoffe, war okay für dich, Richard.
Das passiert mir 5-mal in der Woche.
Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine gute Rückreise und ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Danke dir.
Danke auch.
Arbeit. Gemeinsam Freiräume schaffen.